Moin, ihr lieben Mitmenschen. Herzlich willkommen zu Still und Stark, sei doch mal empfindlich, der Podcast für Neurodivergenz und Selbstständigkeit. Ich bin Svenja, Autistin, hochsensitiv, selbstständig, still und trotzdem stark. Und ich freue mich total, dass du da bist. Ja, hi, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, das uns alle betrifft und mit dem wir neurodivergenten Menschen einfach deutlich mehr zu kämpfen haben als neurotypische Menschen. Und es geht heute um das Berufsleben. Genau. Also das ist natürlich ein Riesenthema und es nimmt immer so ja auch einen ganz großen Platz im Leben ein, weil man muss ja irgendwas machen, ne? Man muss ja irgendwie ja seine Brötchen verdienen sozusagen, wie es so schön heißt. Und ich spreche heute darüber, wie sich mein Weg beruflich entwickelt hat. Ja, in dieser Welt, die oft nicht für Menschen gemacht ist, die anders denken, fühlen oder wahrnehmen. Und ich nehme euch einfach mal mit in meine Erfahrungen aus früheren Arbeitsfeldern, erzähle von den Herausforderungen, die ich lange Zeit nicht einordnen konnte und von dem Wendepunkt, an dem ich begonnen habe, meine Neurodivergenz nicht länger zu verstecken, sondern als Teil meiner Berufung zu verstehen. Wir sprechen also über typische Schwierigkeiten im Berufsalltag, auch über die Frage, soll ich das den anderen mitteilen, wie ich ticke? Also sollen die wissen, dass ich neurodivergent bin? Soll das mein Chef wissen, meine Chefin, meine ArbeitskollegInnen? Wir sprechen auch über Selbstfürsorge und über das Bedürfnis nach Rückzug, aber auch gleichzeitig um das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und darüber, wie es möglich ist, sich beruflich ein Umfeld zu schaffen, das wirklich zu einem passt. Ja, diese Folge ist für alle, die sich im Berufsleben oft falsch gefühlt haben, die sich anpassen mussten, bis keine Kraft mehr übrig war. Und die spüren, dass es auch anders gehen muss. Vielleicht findest du dich ja darin wieder und ich hoffe, dass dir die Folge Mut macht, deinen eigenen Weg weiterzugehen. Also, dann steige ich mal ein ins Thema und ich würde gerne mal anfangen, über typische Schwierigkeiten zu sprechen, die uns so begegnen. Ja, also die allererste Sache, die mir eingefallen ist, ist die Reizüberflutung. Wir wissen ja als neurodivergente Menschen, also ich weiß jetzt als Autistin, dass ein Symptom oder ein Teil meiner Persönlichkeit ist eben die Hochsensibilität. Ich sage ja immer lieber Hochsensitivität, weil ich das Wort einfach viel schöner finde. Das ist die direkte Übersetzung aus dem Englischen von High Sensitivity. Und ich finde das einfach schöner, weil hochsensibel ist eben immer so ein bisschen bei uns im deutschsprachigen Raum so negativ besetzt. Ja, deswegen heißt ja auch mein Podcast sei doch mal empfindlich. Das habe ich ja auch schon in der ersten Folge kurz angesprochen, dass wir eben so oft hören, ach, sei doch nicht so empfindlich und du bist zu empfindlich und lass das nicht so an dich ran und so weiter und so fort. Also Sensibilität ist irgendwie so ein bisschen in unserer Gesellschaft verbunden mit Schwäche. Und dem gegenüber steht so die Hochsensitivität, die eigentlich komplett dasselbe meint, die aber noch mehr das anspricht, worum es eigentlich geht. Also, dass die Sensitivität, also unsere Sinne, einfach noch sehr viel feiner sind als von den meisten Leuten. Und also nicht falsch verstehen, ich bezeichne nicht andere Leute als stumpf oder sowas, überhaupt gar nicht. Aber bei uns neurodivergenten Leuten ist das ja einfach so, dass es weit über dem normalen Maß ist. Also es gibt sehr sensible Menschen da draußen, die neurotypisch sind in ihrem Verhalten und in ihrem Sein, die wirklich total empathisch sind und gut zuhören können und sich gut in andere Menschen einfühlen können. Das ist ja damit gar nicht gemeint. Gemeint ist ja mit der Hochsensitivität, dass es einfach keinen Filter gibt für uns. Also zum Beispiel, Also erlebt ja jeder so ein bisschen anders und bei jedem sind die Sinne unterschiedlich ausgeprägt. Bei mir ist der visuelle Sinn extrem, und das wird auch in letzter Zeit ein bisschen, in Anführungsstrichen schlimmer. Ich muss viel häufiger Sonnenbrille aufsetzen, weil ich teilweise kaum die Augen öffnen kann draußen. An manchen Tagen stört mich das helle Licht so extrem, dass ich einfach sofort wieder nach Hause gehen muss und meine Augen schließen muss, um überhaupt wieder bei mir anzukommen. Und das ist ein bisschen was gerade so neu ist bei mir. Ich war schon immer so, dass ich in einem Raum sitze und eine wahnsinnige periphere Wahrnehmung habe, visuell gesehen. Ich sehe jedes Pünktchen überall. Ich habe auch eine hundertprozentige Mega-Sehkraft. Also dafür bin ich wirklich dankbar. Also da sehen wir wieder, ne? Es ist natürlich auch immer mit ganz viel Positivem verbunden. Ich sehe das auch überhaupt nicht negativ. Also ich habe richtige Adleraugen und kann das natürlich auch zu meinem Vorteil nutzen, aber muss eben auch gucken, dass ich ja mich dann in bestimmten Situationen vor zu viel Reizen schütze, wie zum Beispiel, dass ich dann halt eine Sonnenbrille aufsetze oder halt auch mal nicht rausgehe, wenn es an manchen Tagen besonders schlimm ist. Das ist auch unterschiedlich von der Tagesform abhängig. Dann ist es bei mir das Auditive. Das haben ja die meisten, also dass sie einfach also von einer Geräuschkulisse gestört sind, dass man die Geräusche nicht filtern kann. Es ist so als Erklärung, ich spreche jetzt immer von mir, wenn ich so Beispiele gebe, wenn ich zum Beispiel an einem Tisch sitze mit mehreren Leuten und ich unterhalte mich mit einer Person, während sich andere unterhalten, dann kann ich das am Anfang ganz gut und mit der Zeit wird es aber so, dass ich das Gefühl habe, mein Gegenüber, was eigentlich mit gleichbleibender Lautstärke spricht, wird irgendwie leiser und zieht die Worte so ineinander, obwohl das gar nicht der Realität entspricht. Ich empfinde es aber so, ich höre es so. Und es liegt einfach daran, dass die anderen Stimmen sich dem komplett angleichen und es keine Möglichkeit mehr gibt für mich, die Stimmen auseinanderzuhalten. Und auch die, nicht nur die Stimmen, sondern andere Geräuschkulissen, vorbeifahrende Autos, irgendwelches Geschirr klappern oder Schmatzgeräusche, Trinkgeräusche. Ja, plötzlich wird alles präsent, plötzlich wird alles gleich laut. Und in meinem Kopf entsteht so eine Wolke, die alles so ein bisschen zusammendrückt. Und also, das ist natürlich jetzt bildlich gesprochen und wie es sich anfühlt. Ich versuche es einfach nur irgendwie zu erklären. Es fühlt sich so an, dass es so nebelig wird und so ein Druck kommt in meinen Kopf und es drückt sich so nach innen zusammen. Also ich habe so das Gefühl, dass von außen an die Augen das so drückt und dann wird mein Blick so eng. Und ich fange auch dann an, wenn ich mich dem länger aussetze und mich nicht aus der Situation rausziehe, dann sehe ich Sternchen. Und irgendwann, also wenn ich da sitzen bleiben würde, würde ich dissoziieren. Ich weiß nicht, ob das für alle von euch klar ist, was Dissoziation bedeutet. Es bedeutet einfach, man nimmt sich innerlich aus der Situation raus oder es fühlt sich so an, als würde man sich komplett von sich entfernen in dieser Situation. Es ist ein sehr unschönes Gefühl, weil man nicht mehr, man hat das Gefühl, man ist nicht mehr Herr seiner selbst und kann die Situation gar nicht mehr kontrollieren. Also das ist ganz wichtig, einfach, dass man da lernt, sich rechtzeitig aus solchen Situationen dann mal zu entfernen, einfach mal auf Toilette zu gehen oder ja, einfach sich mal was zu trinken zu holen, sich einfach mal kurz zu resetten oder im schlimmsten Fall einfach auch sagt, so, ich muss jetzt heim, ne, aus welchen Gründen auch immer. Was auch noch krass ist bei der Hochsensitivität ist der Tastsinn im weiteren Sinne, also was Klamotten angeht. Ich glaube, das kennen auch sehr viele neurodivergente Menschen, dass einfach manche Klamotten nicht gehen. Und ich hatte auch Zeiten, in denen es mir sehr, sehr schlecht ginge, also wo ich wirklich komplett von mir entfernt war, sage ich mal. damals, als ich, da rede ich nachher gleich noch drüber, als ich aus der Schule ausgestiegen bin als Lehrerin, da hatte ich ja zwei Burnouts hintereinander und schwere Depressionen und habe eine ganz heftige Panikstörung entwickelt. Also, und das kam ja alles so nur dadurch, dass ich dem nicht entgegengesteuert habe. Also, dass es einfach immer so weiterlief und ich eigentlich mit offenen Augen in mein Verderben gelaufen bin. Man muss halt auch wirklich aktiv mal einen Stopp setzen. Und zu der Zeit war es tatsächlich so, dass ich an manchen Tagen keine Klamotten an mir tragen konnte. Also es war wirklich so, dass ich nach Hause gegangen bin und meine Klamotten ausgezogen habe, wenn ich alleine war zu Hause, weil ich es nicht ertragen konnte, weil mir alles zu viel war. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Das habe ich überhaupt nicht mehr im Moment. Ja, also ich brauche schon Klamotten, die sich auf meiner Haut gut anfühlen, wenn da irgendwas kratzt oder irgendwie ein Stoff ist, der mich in irgendeiner Form stört, dann kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Deswegen ist es für mich total wichtig, immer Klamotten zu kaufen, die auch eine gewisse Wertigkeit haben. Deswegen kaufe ich lieber weniger und dafür mal was Gutes, weil ich merke einfach den Unterschied total auf meiner Haut. Und ja, kann dann auch leider einfach nichts tun. Und das ist nicht übertrieben, das ist einfach, der Fokus wandert dann einfach die ganze Zeit automatisch dahin. Und wenn auf einer Stelle das T-Shirt irgendwie komisch aufliegt und ich, ach nee, also das ist ganz schlimm. Also das sind so die drei Dinge, die bei mir am heftigsten sind, was die Hochsensitivität betrifft. Und ich habe es ja gerade kurz angeschnitten. Ich war ja Lehrerin. Ich habe mit 30, ja, war ich 30, da habe ich Abi gemacht. Ich habe Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht, habe erst Fachabi gemacht, dann allgemeines Abi mit dem Ziel, Lehramt zu studieren. Ich wollte Lehramt studieren. Das war so in meiner Vorstellung, habe ich immer gesagt, so der einzige Beruf, wo ich mir vorstelle, den ich ausführen kann, irgendwie auf Dauer, weil ich so die Vorstellung hatte, dass ich dann ab einer gewissen Zeit, also wenn ich mal die Ausbildung und das Referendariat halt beendet habe, dass ich dann ziemlich eigenständig arbeiten kann, dass ich meine Klassen habe und mich selbst organisieren kann, dass ich meinen Unterricht freigestalten kann. Und ja, das konnte ich mir einfach richtig gut vorstellen. Und auch die Tatsache, dass ich da Menschen, junge Menschen begleite ein Stück weit in ihrem Leben, das war einfach eine sehr schöne Vorstellung für mich und ist es auch heute noch. Also ich sage nicht, dass der Beruf komplett an mir vorbeigegangen ist, dass das komplett eine falsche Entscheidung war. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn es nicht lange geklappt hat und wenn ich, ja, ich habe, wartet mal, also ich habe Referendariat gemacht. Das geht ja 1,5 Jahre. Und dann zweites Staatsexamen. Und dann habe ich direkt eine Planstelle bekommen. Ich wurde auf Probe verbeamtet. Das ist so gang und gäbe in Hessen. Also manchmal muss man auf eine Planstelle warten, aber ich habe direkt eine bekommen und meine Schule wollte mich auch übernehmen. Ich habe dann eine Vollzeitstelle angenommen und habe das dann ein halbes Jahr in Vollzeit gemacht. Dann bin ich in Teilzeit gegangen, auch noch aus dem Grund, weil mein Vater sehr pflegebedürftig war und da einfach nochmal dadurch auch nochmal eine Belastung in mein Leben kam. Und ich da auch einfach das Gefühl hatte, ich möchte da auch mit meiner Aufmerksamkeit noch mehr hingehen und will auch ein Teil dessen sein, also dieser Zeit und will für meinen Vater auch da sein, so gut ich eben kann. Und deswegen bin ich in Teilzeit gegangen, aber da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass ja, meine Kräfte fast aufgebraucht sind. Dann hat es eigentlich nur noch ein knappes halbes Jahr gedauert, bis ich mein erstes Burnout hatte. Dann war ich fast 3 Monate krankgeschrieben. Dann waren Sommerferien und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Beamtentum dass mich das fertig macht. Also allein die Vorstellung, einen Dienstherrn zu haben und für jeden Schritt, den ich machen möchte, einen Antrag stellen zu müssen. Einfach diese Enge, also für mich wurde das immer enger, was für andere eine totale Sicherheit bedeutet und eine Freiheit bedeutet, weil es auch eine finanzielle Freiheit dann irgendwann ist. Das war für mich eine totale Enge und ich habe mich so eingesperrt gefühlt. Mittlerweile weiß ich, dass ich da nicht alleine bin mit diesem Gefühl. Also es gibt eine ganz große Community mittlerweile von Aussteigern, von Lehreraussteigern, die aus dem Beamtenverhältnis sich entlassen lassen. Ja, das muss man so sagen, weil du darfst nicht einfach kündigen. Das wäre ja total selbstbestimmt. Sowas gibt es im Beamtentum nicht. Nein, du musst um Entlassung bitten, deinen Dienstherren. Das wird, dem wird natürlich nachgegangen. Also die können ja nicht sagen, nee, du musst weiterarbeiten. Aber so ist der Weg. Und genau, und da bin ich ganz froh, dass ich da auch diese Community gefunden habe, wo man sich dann einfach auch mit dieser Entscheidung nicht mehr ganz so alleine vorkommt, weil man kriegt natürlich extrem viel Gegenwind. Also die meisten Leute, die damit einfach keine Berührung haben, mit dem Lehrerdasein, na, und mit dem Beruf. Also ich sag mal, 90% haben eine falsche Vorstellung von diesem Beruf, wie es wirklich ist und was die Aufgaben sind und wie viel man arbeitet. Man kriegt dann einfach wirklich viel, ja, Gegenwind, wenn man sagt, ja, ich steige aus dem Beamtenverhältnis. Da schlagen die Leute die Hände vorm Gesicht zusammen. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie kannst du so einen sicheren Status aufgeben? Du wirst in einem Jahr auf Lebenszeit verbeamtet, ganz automatisch. Dann bist du unkündbar. Dein Gehalt wird alle 2 Jahre einfach erhöht, ohne dass du irgendwas Tolles leisten musst. Du musst einfach nur, ja, die Zeit aussitzen. Du musst einfach nur durchhalten, dann wird dein Gehalt regelmäßig erhöht und kannst dir ein Haus kaufen, kannst das super abbezahlen und ja, ey, daran ist nichts verwerflich. Also bitte, wenn mir Lehrer zuhören, die das so machen, ich beneide euch wirklich. Ich hätte auch gerne so gelebt. Ich hätte auch gerne einfach nur. Das ist auch der Grund, warum ich in so einen Beruf gegangen bin, weil es ja ein Teil von mir wünscht sich ja auch diese Ruhe und diese Sicherheit und dieses Geborgensein auch irgendwie in diesem Beamtenverhältnis. Man ist ja auch darin beschützt, ja. Also das will ich ja gar nicht, überhaupt nicht irgendwie jemandem madig reden, um Gottes Willen. Ich beneide euch, die ihr das könnt und die ihr das genießt. Und bitte genießt es weiter und macht es weiter und macht diesen wichtigen Beruf weiter. Ich bin dankbar für jede tolle Lehrkraft mit Herzblut und Durchhaltevermögen. Ich habe ein ganz großes Herz für junge Menschen und hatte auch immer daran viel Freude, direkt vor den Kindern zu stehen und mit ihnen schöne Dinge durchzunehmen und Projekte zu gestalten. Auch Elterngespräche habe ich gerne geführt. Das konnte ich richtig gut und ich war da gar nicht mal so falsch. Was falsch war für mich, waren einfach die Umstände. Ich in meinem Sein, so wie ich bin, ich konnte das nicht. Und wir waren ja eigentlich bei der Reizüberflutung und wenn wir da an Schule denken, wir alle wissen ja, wie Schule von innen aussieht, also vielleicht nicht als Lehrkraft, aber als Schüler waren wir ja alle mal da. Es ist einfach laut. Es ist laut ohne Ende und du hast keine Kontrolle darüber. Man kann sich dem nicht einfach mal entziehen. Du kannst auch nicht, hallo, ich hatte eine Viertelstunde Pause zwischen den Stunden, ne? Eine Viertelstunde. Ich war auf einer Schule mit 2.500 SchülerInnen. Das ist unglaublich, wie groß dieser Komplex ist. Bis ich im Lehrerzimmer war, war die Pause schon zu Ende. Dann meistens hat man dann noch eine Aufsicht und muss auch raus auf den Pausenhof oder so. Also für jemand, der von Reizen überfordert wird, ist das einfach pures Gift. Das habe ich wirklich unterschätzt. Nur mal ganz kurz, wie es dann für mich weiterging. Also ich bin ja dann ausgestiegen aus dem Beamtenverhältnis und ich wollte den Beruf noch nicht ganz aufgeben, weil mein Herz schon dran hing. Und ich bin dann noch bin auf eine Montessori-Schule gegangen und war da Klassenleitung. Und das war eine ganz wunderbare Zeit, die ich auch überhaupt nicht missen will. Ich bin total froh um diese Erfahrung. Das waren ganz wunderbare Kinder. Ganz witzig, mein Klassenfoto, das habe ich gerade im Blick. Das steht hier nämlich noch bei mir in meinem Büro, wo ich hier gerade rumlaufe. Und ja, ich gucke gerade meinen Kindern von damals ins Gesicht. Die sind jetzt auch schon ein bisschen größer geworden. Und ja, ich muss lächeln einfach, weil es war eine richtig schöne Zeit. Und also jedes einzelne dieser Kinder war was ganz Besonderes. Und ich habe es geliebt, in der Montessori-Schule zu sein. Es war ein ganz anderes Arbeiten. Und ja, ich habe es sehr bedauert, dass ich auch da nach einem halben Jahr aussteigen musste, weil es mir einfach nicht mehr gut ging. Ich bin ja dann wahrscheinlich einfach zu früh auch wieder eingestiegen. Und ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, es war einfach zum Scheitern verurteilt. Also ich hätte mir noch so eine tolle Schule suchen können. Es passt einfach nicht zu mir. Ich kriege das einfach nicht hin. Ja, also es würde mich früher oder später immer wieder überfordern. Aus den Gründen, die wir jetzt noch durchgehen. Ja, zum Beispiel soziale Erwartungen. Es wird ja irgendwie erwartet, dass man ja für die anderen irgendwie, wie soll ich das sagen, also eine angenehme Persönlichkeit ist und mit der man arbeiten kann, wo man weiß, mit wem man es zu tun hat und das Tag für Tag und Jahr für Jahr im besten Falle. Und ich habe das hingekriegt im Arbeitsumfeld. Ich bin ja eine sogenannte hochfunktionale Autistin, also ich habe das Maskieren perfektioniert. Masking ist ja ein bekannter Begriff im Autismus. Das heißt einfach, man ist in gewissen Situationen, je nach Situation, einfach die Person, die man in dieser Situation sein muss, um geschützt zu sein, um normal rüberzukommen, um gut anzukommen. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, das weiß ich jetzt rückblickend. Das habe ich natürlich zu dieser Zeit nicht bewusst gemacht. Ja. Ich habe es aus Selbsterhaltungstrieb, musste ich das machen. Sonst hätte ich ja auch gar nicht diese Arbeitsstellen bekommen. Bei mir war es immer so, wenn ich irgendwo hin wollte, wenn ich was machen wollte, habe ich mich beworben und ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Ich bin überall reingekommen. Ich habe immer Zusagen bekommen. Es hat immer alles geklappt. Warum? Weil ich es einfach perfektioniert habe, mich so an mein Gegenüber anzupassen, das Gegenüber erstmal so zu durchschauen, zu wissen, was brauchen die. Also das kann ich perfekt, wirklich mich in andere Perspektiven reinversetzen. Und aus deren Blickwinkel zu denken, um mich dann einfach genau daran anzupassen, wie ein Chamäleon. Und wenn ich dann irgendwo hinkam zu einem Bewerbungsgespräch oder mit jemandem telefoniert habe oder einen Videocall hatte oder so, dann war das immer einfach ein Volltreffer. Und ich habe meistens direkt eine Zusage bekommen. So war es auch damals bei der Montessori-Schule. Und hey, es ist nicht so, dass ich denen was vorgespielt habe. Das sind ja alles Anteile von mir. Ich habe halt die Anteile einfach dann gezeigt, die dort benötigt werden. Und das hat halt immer funktioniert, ja. Und dann war ich immer drin. Aber dann wird ja auch erwartet, dass das so bleibt, ne? Also, dass ich das dann auch liefere, was ich da gezeigt habe. Das konnte ich halt auf Dauer nie durchziehen, ja. Also, ich habe nie lange in irgendwelchen Beschäftigungsverhältnissen verweilen können. Ich war immer recht schnell wieder draußen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich einfach dieses Masking nicht durchziehen konnte. Und was passiert dann, wenn man merkt, ich kann das nicht mehr, meine Tarnung in Anführungsstrichen bricht zusammen? Ja, dann muss man rennen, dann muss man gehen oder man wird erkannt. Und das ist ja auch so ein bisschen schwierig, wenn man gar nicht weiß, was erkennen die denn dann eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich ohne diese Maske? Wenn man das selbst nicht weiß, ey, das macht eine scheiß Angst, auf gut Deutsch gesagt. Und meine einzige Möglichkeit war zu gehen. Und das jedes Mal. Und das habe ich total oft bedauert. Auch in der Montessori-Schule. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Ich hatte so, so nette KollegInnen. Ich mochte die alle richtig gerne. Ich mochte auch die Sitzungen, die Treffen, die wir hatten. Und dass alle so ein bisschen ja anders gedacht haben im pädagogischen Sinne und über den Tellerrand gedacht haben, kreativ waren und auch wirklich ein Herz hatten für die SchülerInnen. Und das habe ich schon bedauert, dass ich da nicht bleiben konnte, muss ich sagen. Weil es ist ja immer so dieses Bedürfnis nach Rückzug ist total groß bei mir. Dann, gerade wenn ich merke, oh, jetzt ist aber viel und jetzt schaffe ich es nicht mehr, meine Maske aufrechtzuerhalten oder so. Oh, ich muss mich zurückziehen, ich brauche Ruhe, ich muss nach Hause, ich habe Heimweh. Also dieses Heimwehgefühl kommt dann immer. Und demgegenüber steht aber auch ein Bedürfnis nach Dazugehörigkeit. Ich will auch dazugehören, ich will mich auch integrieren und ich würde auch gerne mal mit den Leuten weggehen oder die Weihnachtsfeier genießen oder sowas. Aber sowas ist für mich halt die Hölle tatsächlich. Ich wünsche es mir auf der einen Seite, aber ich kann es nicht umsetzen. Es geht nicht. Ich kann das nicht genießen. Also ich konnte es damals jedenfalls nicht. Heute weiß ich ein bisschen mehr darüber und warum das damals nicht ging und warum es heute vielleicht in Maßen möglich wäre. Aber ich bin ja nicht mehr in so einem Arbeitsverhältnis, deswegen kann ich das jetzt auch nicht genau sagen, wie es heute wäre. Was ich auch als große Schwierigkeit ansehe, ist die Arbeitszeit. Also feste Arbeitszeiten, irgendwo sein müssen zu einer ganz bestimmten Zeit. Ja, ist für mich eine Rieseneinengung, eine Rieseneinschränkung meines Lebens. Ich fühle mich dann meiner Lebenszeit beraubt, obwohl ich vielleicht gerne dort bin, wo ich hingehe. Aber es hat ja jemand anderes entschieden quasi, ne? Und das ist für mich schon so eine Fremdbestimmung, dass ich mich komplett verliere irgendwie. Ich kann es nicht besser sagen. Und ganz viele Autisten oder auch andere neurodivergente Menschen haben ja auch feste Routinen, eigene Routinen, die sie einhalten müssen, um stabil in den Tag starten zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Routinen auch nachgeht und dass man seinen Spezialinteressen nachgeht als Autist, weil das sind die Dinge, die einem Halt geben und Stabilität und Kraft geben. Und wenn man das nicht kann, weil man irgendwo sein muss oder einen Zusatztermin hat oder na, weil das von anderen so bestimmt ist, dann geht dir deine Kraft flöten, dann kommst du aus der Spur. Ja? Also es ist wie so eine Entgleisung von einem Zug. Es fährt dann einfach nicht mehr rund, das ganze Gefährt. Wenn ich mir selbst Arbeitszeiten auferlege, wenn ich selbst sage, hey, ich mache montags immer Buchhaltung von dann bis dann, ist was anderes. Ich habe ja die Möglichkeit, das auch noch mal eine Stunde zu verschieben oder na, ich weiß einfach, es kommt von mir und ich teile mir diese Zeit ein. Und das ist jetzt halt eben anders mit der Selbstständigkeit und deswegen geht es mir auch momentan wirklich deutlich besser. Wenn auch noch nicht perfekt und ich habe meine Kämpfe, aber auf jeden Fall bin ich auf einem richtigen Weg. Dann eine große Schwierigkeit, die ganz viele haben. Die Frage nach Unterstützung, das Bitten um Anpassung des Arbeitsplatzes oder sonst was. Also quasi sich mitteilen, mitzuteilen, dass ich mit etwas nicht klarkomme. Also eine Schwäche eingestehen. Dann kommen so Fragen, ja, wie kommt das an? Ist das vielleicht irgendwie meines Rufs abträglich? Ja, kann, also wird das negativ bei Chef und Chefin ankommen? Und wenn man dann noch so ein People-Pleaser ist, und das ist bei mir leider der Fall, dann ist das extrem schwer, ne? Weil dann, man will das ja, man ist ja quasi für das Glück der anderen verantwortlich als People-Pleaser und kann denen ja jetzt nicht auferlegen, dass sie Umstände haben wegen meines Befindens und so weiter und so fort. Deswegen, ja, sage ich mal lieber nichts und probiere es einfach weiter so oder überleg mir selbst irgendwas, wie ich weiterkomme. Das ist so, dass das im Kleinen, sage ich mal, so dieses Alltägliche, wenn man irgendwo vielleicht Unterstützung braucht. Ganz, ganz viele fragen mich immer, hast du deinen Arbeitgebern mitgeteilt, dass du neurodivergent bist oder dass du behindert bist? Ich habe ja einen Grad der Behinderung von 50, was ja einer Schwerbehinderung gleichkommt und habe somit ja ein Recht auf Anpassung meines Arbeitsplatzes, ja, was richtig cool ist. Also wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis wäre. Ich hatte vorher 40%, da bist du noch nicht schwer behindert, aber du kannst dich, wenn du mindestens einen Grad der Behinderung von 30% bekommst, also zwischen 30 und 40 oder bis 50 halt, kannst du dir die Gleichstellung beantragen bei der Agentur für Arbeit und dann bist du quasi Schwerbehinderten gleichgestellt, was diese Arbeitsplatzgestaltung betrifft zum Beispiel. Ich gehe da jetzt nicht noch näher drauf ein, wenn euch das interessiert, dann schreibt mir gerne oder kommentiert. Aber ja, was mache ich denn damit? Jetzt habe ich diese Schwerbehinderung, jetzt habe ich den Ausweis und 50%. Und stehe trotzdem vor der Frage, sage ich das meinem Chef, meiner Chefin? Wie kommt das an? Kriege ich dann vielleicht die Arbeitsstelle nicht? Oder kriegt das jemand mit? Was denken die denn dann über mich? Wie behindert? Ich bin noch nicht behindert. Ja, doch, ich bin behindert. Ich bin behindert durch das Arbeitsumfeld. So sehe ich das mittlerweile. Ich fühle mich überhaupt nicht behindert. Im Gegenteil. Ich hab Superkräfte, ja, also ich erinnere noch mal an die Reizüberflutungssache, an die Hochsensitivität. Ja, das kann man als Schwäche ansehen, du kannst es aber auch als Superkraft ansehen, das ist mega. Du hast da ganz viele Vorteile, die du rausziehen kannst für dich. Ich fühle mich nicht behindert. Null. Also so, wie es von der Gesellschaft verstanden wird. Ich fühle mich in der Arbeitswelt behindert. Ich werde behindert durch Regeln, durch die Rahmenbedingungen, durch soziale Konventionen, durch unausgesprochene Regeln, die man einfach wissen muss, weil das halt so ist, durch Großraumbüros. Ich habe mal im Reisebüro gearbeitet. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das hat mir so einen Spaß gemacht, Leute. Ich habe so Reisen, so Linienflüge und sowas raussuchen können und am Computer und mit diesen ganzen Abkürzungen und so. Da stehe ich total drauf. Ja, deswegen, ich programmiere auch gerne mal so zum Hobby. Sowas mag ich total gerne. Aber leider war das so ein kleines Büro, dass wir alle so nebeneinander saßen. Und deswegen konnte ich da nicht weiterarbeiten. Das wusste ich damals nicht. Das ist schon ewig her. Aber ich musste da raus, weil ich, also erstmal konnte ich es nicht ertragen, dass alle gleichzeitig telefonieren. Zweitens, wenn ich telefoniere, hört man mir zu, man hört, was ich sage. Und es gab einfach null Rückzugsmöglichkeit, aber ich habe die Tätigkeit an sich echt geliebt. Das war eigentlich immer so. Es ging nie um die Tätigkeit an sich. Das habe ich eigentlich immer gerne und gut gemacht, sehr gut sogar, aber das Umfeld, das ist das, was mich behindert, um wieder beim Thema zu sein. Und deswegen war mir der Grad der Behinderung total wichtig. Einfach, um auch zu sagen, hier, ich brauche es anders. Also wenn ihr meine Fähigkeiten wollt, die richtig gut sind und die ihr echt suchen müsst da draußen, dann müsst ihr mir einen Arbeitsplatz gestalten, wie ich ihn gerne hätte oder besser noch, wie ich ihn brauche. Na, das ist ja kein Wunschkonzert, ich hätte es gerne so und so und meine private Kaffeemaschine und sonst was, sondern ich brauche es anders. Also wenn ihr von meinen Fähigkeiten profitieren wollt, wenn ihr wollt, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich euch abliefern kann, dann brauche ich dieses Umfeld. So. Und deswegen war mir dieser Ausweis wichtig. Jetzt brauche ich das natürlich nicht. Jetzt habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden. Aber ja, vielleicht bin ich doch irgendwann mal wieder in einem Angestelltenverhältnis und kann davon profitieren. Wie auch immer. Es war mir einfach wichtig, auch von außen, dass das von außen anerkannt wird, dass ich andere Umstände brauche. So. Und deswegen, also seitdem ich diesen Weg gegangen bin und seitdem ich auch weiß halt, dass ich Autistin bin, also die Diagnostik, das war der erste große Schritt für mich, dass ich sagen konnte, okay, das bin ich jetzt, ne? Also das war ich schon immer, aber was gehört denn da jetzt alles dazu? Ich konnte mich mal intensiv damit beschäftigen und habe mich in so vielem wiedergefunden und konnte mich mit meinen Bedürfnissen mal auseinandersetzen und habe auch einfach gelernt und erkannt, wie wichtig es ist, das jetzt einfach anzunehmen für mich. Also nicht zu sagen, wie werde ich das jetzt wieder los und gibt es da Medikamente und wie werde ich jetzt wieder normal? Wie passe ich am besten in die Welt, in die ich so nicht passe? Nein, ich habe geguckt, okay, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich? Und das ist eigentlich der riesige, nächste, wichtige Punkt. Das war jetzt ein Kauderwelsch. Der wichtige, nächste Punkt, Selbstfürsorge. Einfach zu erkennen, was bin ich, wie bin ich, wie ticke ich und was brauche ich in dem, was ich bin. Unabhängig jetzt mal von allen Umständen gedacht, was brauche ich? Also nicht dich fragen, ja, okay, ich überlege mal, was ich brauche. Okay, aber das und das geht ja nicht, weil es ist ja so und so. Und in meiner jetzigen Situation, ja, okay, das geht nicht. Also nee, das lasse ich mal außen vor. Nein, denk dir mal alles weg. Denk dir mal alle Umstände weg, die gerade sind. Ob das ein Arbeitsplatz ist, der dich irgendwie stresst oder familiäre Situation. Denk dir mal alles weg. Du bist in einem leeren Raum und frag dich, was brauchst du? Was brauchst du, wenn du so bist, wie du bist? Und du bist, wie du bist. Du kannst dein Sein nicht ändern. Und das ist gut so. So bist du gedacht, von Anfang an gedacht und ich bin der Überzeugung, dass wir in unsere Kraft kommen, dass wir in unsere in die Freude kommen, wenn wir uns erlauben, dieses von Anfang an gedachte Selbst auszuleben, sich zu erlauben, so zu sein, wie wir sind. Ey, ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würden wir jeden Tag Freude empfinden. Dann wären wir kraftvoll. Dann hätten wir Ressourcen für alles, was wir brauchen. Wir könnten über unsere Grenzen auch mal gehen, ohne gleich ausgebrannt zu sein. Wir könnten das auffangen. Und hey, das ist eine Lebensaufgabe, Leute. Das ist nicht einfach mal so gemacht. Das ist nicht, okay, ich mache jetzt eine Therapie und dann bin ich ich selbst mein Leben lang. Das ist tagtägliche Arbeit und tagtäglich müssen Entscheidungen dahingehend getroffen werden. Aber das ist so schön und das ist so wichtig. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, warum bin ich denn hier? Was ist denn mein Sinn? Ja, also die größte Frage der Menschheit, der Sinn des Lebens. Oh, keine Ahnung, aber wenn es nur das ist, zu sich selbst zu kommen, lernen, Zuneigung zu sich selbst zu empfinden oder ich gehe mal weiter und sage Liebe, so dass ich dann auch befähigt werde, diese Zuneigung oder Liebe in die Welt zu senden, weiterzugeben an unsere Tiere, an unsere Mitmenschen. Stellt euch doch mal vor, das würde jeder machen. Stellt euch mal vor, diesen Weg würde jeder gehen. Glaubt ihr ernsthaft, es gäbe irgendwie Krieg oder sowas? Ich glaube nicht. Also für mich ist das das Wichtigste. Das ist die essentielle Arbeit, die wir zu tun haben in unserer Lebenszeit. Und alles andere, das kommt. Alles andere, das schließt sich dem dann an. Ganz, ganz organisch, ganz ja, sanft und automatisch. Da müssen wir nicht kämpfen, da müssen wir nicht drum ringen. Das ist dann einfach, ich glaube, dass das ziehen wir dann an, was zu uns gehört. Und wir stoßen das ab, was nicht zu uns gehört. Ob das Menschen sind, Dinge, Gewohnheiten. Also Selbstfürsorge. Hey, Selbstfürsorge ist so wichtig. Bei all diesen Schwierigkeiten, die uns da gegenüberstehen, ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten, zu uns selbst kommen. Für mich war das jetzt auch, mir diesen Freiraum zu schaffen, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich habe zwar studiert, Lehramt, ich habe Englisch studiert und Theologie. Ja, viele sagen, ja toll, umsonst studiert, umsonst, ne, Zeit verschenkt. So, nein, wir haben nichts verschenkt. Das ist alles einfach nur, das ist Leben. Das ist einfach Leben und wir sammeln ein. Und wir tun das alles in unser Einkaufskörbchen, wenn wir diese Sachen machen, wenn wir studieren, wenn wir verschiedene Arbeitsplätze haben. Und irgendwann ist halt dieses Einkaufskörbchen auch mal voll oder auch zu schwer. Oder wir nehmen noch ein zweites und noch einen Rucksack und binden uns noch irgendwas ans Bein, damit wir alles mit uns rumschleppen können. Oh je, jetzt fange ich schon wieder an, in Bildern zu sprechen. Tut mir leid, das mache ich ganz oft. Das ist so ein Tick von mir. Kurzer Ausflug, Autisten haben ja damit große Schwierigkeiten mit Metaphern. Das habe ich gar nicht. Also da sieht man auch mal wieder, ne, das Spektrum ist groß. Ich bin eine bildhafte Denkerin komplett. Aber was ich sagen wollte, dieses Einkaufskörbchen müssen wir auch immer mal ausräumen. Und ich habe da halt das alles jetzt mal ausgeräumt. Und da ist jetzt das Studium, das habe ich, das habe ich gemacht. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe gerne studiert. Das war auch eine Zeit, in der ich mich total frei bewegen konnte. Ich habe meine Kurse ausgesucht. Ich habe überlegt, welche Prüfungen ich mache, in welcher Zeit ich das mache, welche Schwerpunkte ich setze. Das war total eine selbstbestimmte Zeit. Und das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich echt glücklich war. Also jetzt nicht glücklich 100%, ne? Also so glücklich ich eben sein konnte, ohne damals noch über mein ganzes Wesen Bescheid zu wissen, wie ich überhaupt ticke und so. Das wusste ich damals ja alles nicht. Aber daran merke ich schon, dass es für mich Selbstfürsorge auch bedeutet, mir Freiräume zu schaffen, mir meine Zeit frei einzuteilen, selbstbestimmt zu leben. Total wichtig. Also werdet euch auch euren Werten bewusst. Das Arbeitspensum, das war für mich nie ein Problem. Nie. Ich kann total viel schaffen. Ich mache meistens sogar zu viel. Wichtig, ich kann das auch verkraften, wenn ich mal zu viel mache. Wichtig ist nur, dass ich entscheide, wann ich es mache und wie ich es mache. Dann kann ich auch mal über meine Kräfte gehen. Also dann kommt die Kraft auch wieder recht schnell zurück. Ich arbeite ja als Tiertherapeutin und beschäftige mich da schwerpunktmäßig mit der Shiatsu-Therapie beim Hund, weil ich bin Shiatsu-Therapeutin für Menschen. Das habe ich mal vor über 10 Jahren gelernt und war schon immer sehr begeistert von der TCM, von der traditionellen chinesischen Medizin, die ja dem zugrunde liegt, und auch der japanischen Heilkunde, weil es einfach ein ganz anderes Denken ist. Das steht ja unserer westlichen Schulmedizin nicht als Konkurrenz quasi gegenüber, sondern es ist eine andere Denkweise. Ja? Und es ist total faszinierend. Und gebe ich euch einen Mini-Ausflug gerade mal. Man kann sich ja in so Konstitutionstypen quasi einteilen, also welche, also in die Elemente so ein bisschen zuordnen, was für ein Typ man ist. Und bei mir ist das so, dass ich ein Wassertyp bin mit einem großen Anteil Feuer. Und das ist ein bisschen eine schwierige Kombi, wie man sich denken kann, Wasser und Feuer, weil ja, Wasser das Feuer auslöscht und also Feuer und Wasser passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Aber ich habe halt dadurch auch noch mal ein tieferes Verständnis für mein Wesen bekommen, weil ich weiß, dass aus dem Wasserelement heraus, und da geht es jetzt nicht darum, dass ich immer schwimmen muss oder sowas, gar nicht. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so eine Wasserratte. Aber ich liebe es zum Beispiel am Meer zu sein. Ich kriege da wahnsinnig viel Kraft. Also ich liebe ja auch die Nordsee. Das ist ja so meine Herzensheimat. Bin da auch aufgewachsen. Und ich habe da schon eine tiefe Verbindung mit dem Meer und tanke da viel Kraft. Aber das Wasserelement meint ja nicht nur das wortwörtlich, sondern das geht ja viel tiefer. Ich tauche dann jetzt nicht tiefer ein, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. Aber jedenfalls aus dem Wasserelement tanke ich Kraft und Ruhe. Wenn ich in diesem Element bin, bin ich bei mir. Und ich kann daraus mit einer totalen Ruhe und Kraft heraus handeln. Das andere Element Feuer, darin liegt meine Lebensfreude. Ich bin ein total impulsiver Mensch, spontan. Wenn ich eine Idee bekomme oder inspiriert werde von irgendetwas, dann muss ich sofort in die Umsetzung gehen. Also wenn ich mir in den Kopf setze, okay, das und das muss ich unbedingt ausprobieren, dann bin ich am nächsten Tag dort, also wenn es um ein Hobby geht oder so, dann fahre ich dann dahin und gucke und mache mir einen Termin und probiere das aus. Also das geht bei mir zack, 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 das brauche ich und das gibt mir einen richtigen Kick. Und das ist so dieses Feuer. Das kann aber auch richtig nach hinten losgehen. Also ich hatte Zeiten, wo es nur Feuer gab. Auch Schulzeiten, also als ich Lehrerin war, das war nur, ich habe nur gefeuert, ich habe nur abgeliefert, nur ja, Unterrichtseinheiten entwickelt, auch wenn es kreative Arbeit war, ja, und mir auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe nur gegeben, nur mich nur ausgedrückt sozusagen. Ne? Also ich habe nicht mehr, nichts mehr empfangen. Und das ist so dann so ein Dopaminkick nach dem anderen. Und das erstickt einfach komplett das Wasser, also das zu viel Feuer, ja, und man verbrennt. Und so war es ja auch, Burnout, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier einen Ausgleich schafft und dass dieses Feuer total dosiert ist. Aber ich brauche das Feuer, das ist ganz wichtig. Mir wurde oft vorgeworfen, dass ich nicht beständig genug bin oder so und dass ich, hä, wie kannst du jetzt wieder was Neues machen und wieder ein neues Hobby und sonst was, ne? Und in 3 Wochen hörst du wieder auf damit. Ja, das kann sein. Das kann sein, aber ich muss dem nachgehen, weil das ist der Funken Freude, den ich brauche. Und dann ist es aber auch wirklich wichtig, dass ich erkenne, wann es genug ist und wieder zurückkehre in mein wahres Element, in das Wasser, um da wieder Kraft zu tanken. Und andersrum, wenn das Wasser zu viel ist, wenn ich nur bei mir bin, wenn ich nur in den Rückzug gehe, nur in die Stille gehe, meditiere, Yoga mache, lerne, also auch das ist so Wasser für mich, ne? So alles so also aufsaugen in mich. Und dann auf der anderen Seite überhaupt kein Feuer habe, also nicht diese Spontanität, dann ertrinke ich darin. Also dann wird das Feuer erstickt und ich verfalle in Depression, in so eine Starre, in eine Müdigkeit und komme da auch nicht mehr raus. Und das habe ich jetzt richtig gut verstanden, dass ich hier gucken muss, eine Balance zu finden. Und also Leute, wenn euch das interessiert mit TCM und so weiter, das ist einfach so ein tolles Thema. Lest euch da rein oder ihr könnt mir auch gerne schreiben, mir Fragen stellen. Da arbeite ich auch gerade ganz viel dran. Da wird es in Zukunft ein bisschen was geben von mir, also in meinem Business, über das ich ja hier jetzt nicht so spreche, aber ich werde da auch Seminare geben und so weiter, was Shiatsu betrifft. Und da freue ich mich richtig drauf. das an andere weiterzugeben, weil ich denke, dass das so vielen Leuten helfen kann. Okay, oi, ich rede so viel, ich könnte euch ja so viel erzählen. Also, ich will mal zum Ende kommen. Lösungen, also wie können wir jetzt da eine gute Lösung finden, dass wir da in unserer Balance sind, in unserer Kraft sind? Wie können wir auf dem Arbeitsmarkt bestehen? Müssen wir jetzt alle in die Selbstständigkeit gehen? Nein, natürlich nicht. Ja, also nicht für jeden ist eine Selbstständigkeit was. Und es ist auch nicht so, dass es total entspannt ist. Ich habe ja auch jetzt in meiner Selbstständigkeit Regeln und Rahmenbedingungen. Also alles, was man als Arbeitnehmer auch hat. Aber ich empfinde es halt nicht so eng. Und ich brauche einfach an erster Stelle ist bei mir einfach die Freiheit und die Selbstbestimmung. Und deswegen würde ich euch einfach raten, setzt euch mal hin und überlegt, was sind eure Werte? Ich weiß, dass für viele Freiheit ein ganz wichtiger Wert ist. Und das ist auch irgendwie ganz, liegt so in der Natur des Menschen, ne? Also wir wollen nicht eingesperrt sein, das ist ja klar. Aber was bedeutet Freiheit für dich? Ja, also wie gesagt, vorhin das Beispiel mit dem Beamtentum. Für mich war das ein totales Gefängnis. Für andere bedeutet das genau Freiheit. Also frag dich mal, was sind deine Werte und was steckt für dich dahinter? Was wären für dich die optimalen Umstände, in denen du glaubst, dass du sein kannst, so wie du bist? Und das setzt natürlich auch voraus, dass du weißt, wer du bist. Also wie gesagt, für mich war die Diagnostik total wichtig. Ja, ich weiß, viele sagen, ist doch egal, jetzt hast du halt eine Diagnose. Was machst du denn jetzt damit? Ja, hängst du dir an die Wand und guckst du dir an oder was? Nee, darum geht's nicht. Das ist eigentlich eine Identitätsfindung. Gerade bei so Diagnosen wie Autismus oder auch ADHS. Es gibt so viele Ausprägungen, ja. Und du musst einfach wissen, wie du funktionierst, in Anführungsstrichen, ja, in einem positiven Sinn. Dann kannst du auch dir überlegen, was du brauchst. Also Reflexion steht wirklich so am Anfang. Guck, wer bin ich und was brauche ich? Und dann, ja, für mich war halt der Wendepunkt in meinem Leben, war die Offenheit. Also ich meine, das musst du für dich entscheiden. Wie offen gehst du damit um? Es ist auch so ein bisschen so ein Drahtseilakt. Ich will damit nicht hausieren gehen. Ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und sage, hallo, ich bin die Svenja und ich bin Autistin. Ja, okay, ich sage das hier im Intro genauso ziemlich. Aber der Podcast geht ja auch darum. Ja, also ihr sollt ja auch wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Aber das mache ich natürlich nicht in meinem Leben. Natürlich nicht. Also es geht auch nicht jeden was an. Und ihr müsst auch eure Grenzen stecken. Naja, also da müsst ihr ein ganz feines Gefühl dafür kriegen, was ist zu viel und was ist zu wenig. Und eine klare Offenheit war für mich der Wendepunkt in meinem Leben. Diese Offenheit, ich meine damit auch keine Emotionalität und keine Traurigkeit darüber, ja, so, ich bin halt Autistin und ich kann das nicht anders und bei mir ist das halt so und dann reagiere ich so und das meine ich nicht. Also was ich euch empfehle, ne, bevor ihr entscheidet, offen zu sein, nehmt das für euch an, was ihr seid. Schreibt euch das auf. Schreibt euch auf, was euch ausmacht. Und dann verwandelt das in was Positives. Du kannst aus allem eine Negativität rausziehen. Ja, wie wir es am Anfang geredet haben mit der Reizüberflutung, mit Hochsensitivität. Du kannst da voll negativ drüber berichten, ne? Was du für Schwierigkeiten damit hast. Und du hast ja keinen Filter und das und das. Du kannst aber auch voll auf deine Superkräfte gehen. Ja, was gibt dir das denn? Was für Möglichkeiten eröffnet es dir denn? Was kannst du dadurch tun, was andere nicht können? Also arbeite das für dich heraus. Das ist so wichtig. Und dann steh zu dir. Steh zu dem, was du bist Und dann geh damit raus, ne? Also in deinem Maß. Dann sei damit offen. Ich habe wirklich an meiner allerletzten Arbeitsstelle, das war schon nachdem ich aus der Schule ausgestiegen bin, das war das erste Mal, da wusste ich noch nicht, dass ich Autistin bin, aber da habe ich halt ja die Burnouts durchlebt, die Depression, Panikstörung, war mitten in der Therapie und ich habe das gesagt. Also in einem gesunden Maß, im Vorstellungsgespräch. Na, ich habe gesagt, also ihr, ich hatte zwei Burnouts, ich habe immer wieder Depressionen, mit denen ich versuche, gut umzugehen. Ich lerne, damit umzugehen. Und für mich ist ein Arbeitsumfeld wichtig, das so und so und so ist. Und ich habe mich deswegen hier beworben, weil ich glaube, dass ich hier eben diese Freiheit habe und auch den Rückzug genießen kann, meine Zeit ein bisschen freier einteilen kann und nicht so viel kommunizieren muss. Also das war jetzt in diesem Fall so in dieser bei dieser Arbeitsstelle. Und ja, die Reaktion von der Chefin war, ach, das kenne ich auch. Da war ich auch schon, wo sie waren. So, bumm. Was war das? Ich war sofort, ich hatte sofort eine Verbindung. Und es hat nicht lange gedauert, da waren wir per Du. Ich habe noch am selben Tag eine Zusage bekommen, verschiedene Angebote. Ich habe nach ein paar Monaten auch Angebote bekommen, ein anderes Feld zu wechseln. Und meine Fähigkeiten standen total im Vordergrund. Also die hat einfach auf meine Fähigkeiten geschaut und nicht auf meinen Mangel. Und das hat sie deswegen gemacht, weil ich es gemacht habe, weil ich ihr das so mitgeteilt habe, weil ich zu mir gestanden habe, wie ich bin und was ich kann und was ich halt brauche. Ich habe auch gesagt, was ich kann. Ich habe auch gesagt, ich habe ein Mega-Organisationstalent. Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Ich werde vermutlich sehr schnell hier eigenständig alles perfekt hinkriegen. Aber das kann ich nur, wenn es so und so und so ist. Andernfalls kann ich das halt nicht. Und ich war da so klar, da war ich so glücklich damit. Warum? Weil es mich total widergespiegelt hat und ich nicht die Angst haben musste, diese Arbeitgeberin erwartet jetzt etwas von mir, was ich nicht bin. Nö, die hat mich genauso wahrgenommen, wie ich bin. Und die weiß, was ich kann, die weiß aber auch, okay, die hatte schon mal das und das. Das kann auch wieder passieren. Ja, und wir finden jetzt einen Weg, wie sie sich wohlfühlt und wie wir auch von ihren Fähigkeiten profitieren können. Das ist nämlich das große Problem, wenn man sich entscheidet, dem Chef oder der Chefin, den Vorgesetzten, nichts zu sagen von seiner Krankheit oder von der Behinderung, dann schürt man halt eine, oder man macht, sorry, man generiert eine Erwartungshaltung, die man einfach nicht aufrechterhalten kann auf Dauer. Ja, also, ne, wie ich das immer gemacht habe, habe ich am Anfang kurz erläutert, sodass ich halt überall den Leuten das gegeben habe, was sich die wünschen, nur damit ich da die Stelle bekomme. Ja, letztendlich das halt nicht durchziehen konnte. Also, ich habe eine, die hatten eine Erwartung von mir, geht ja auch gar nicht anders, ne? Also, was wollen sie denn sonst sehen, als das, was ich zeige? Dann haben sie diese Erwartung und erwarten auch, dass es so bleibt, ja. Und dann ist es halt nicht so. Und das ist immer wieder eine Riesenenttäuschung. Nicht jetzt für die Arbeitgeber. Ich denke wirklich nur jetzt mal an euch, die ihr in der Situation seid. Das ist auch für euch immer wieder ein Rückschlag. Das ist immer wieder ein Erinnern daran, ich passe nicht rein. Und das stimmt einfach nicht. Ja, wir passen dann nicht rein, wenn wir den anderen etwas vorspielen. Wenn wir den anderen vorspielen, jemand zu sein, der wir nicht sind, dann passen wir nicht rein. Aber seitdem ich offen damit umgehe, habe ich einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, ich bin nicht alleine damit. Ja, wie die Reaktion von der Chefin. Ja, ich war da auch schon. Ich habe das auch durch. Oh, wisst ihr, wie schön das war, das zu hören? Ich war total entspannt. Ich war noch nie so entspannt in einem Vorstellungsgespräch. Wir hatten sofort eine Ebene zusammen, eine persönliche Ebene. Das ist so viel wert, das ist so viel mehr wert als die perfekte Stelle, die man dann nicht auf Dauer ausüben kann. Du musst dir einfach klar werden, dass dein Gehirn kein Fehler im System ist. Du hast ein anderes Betriebssystem. Du funktionierst einfach nur anders und richtig gut. Und du hast deswegen auch besondere Fähigkeiten, die andere nicht haben. Und du kannst Dinge anbieten, die andere nicht anbieten können. Werde dir darüber nur bewusst und geh damit raus. Und geh mit diesem Selbstbewusstsein zu deinem nächsten Bewerbungsgespräch und spüre, was du offenbarst und was nicht. Es ist auf jeden Fall möglich, einen beruflichen Weg zu gehen, der zu dir passt und eine Stelle zu finden, wo du dich wohlfühlen kannst. Es sind natürlich wahnsinnig viele Variablen, ja, die man nie richtig kontrollieren kann und wo man nie weiß, wie wird das werden. Aber das ist auf jeden Fall der erste richtige Schritt. Und also ich wäre dann am Ende mit dieser Folge. Ich habe auch jetzt wirklich genug geredet. Ich hoffe, es war alles nachvollziehbar für dich, weil die Folge war schwierig für mich, weil ich hätte noch wahnsinnig viel mehr erzählen können. Ich hatte ja so viele Arbeitsstellen und bei mir hat das auch schon im Kindergarten angefangen, dass ich nicht reingepasst habe. Ich hatte ja selektiven Mutismus als Kind, habe 3 Jahre lang nicht geredet, hatte 0 Freunde, habe nirgendwo Anschluss gefunden. Das war einfach schon immer so. Ja, ich musste das jetzt hier so ein bisschen kompakt zusammen machen und jetzt ist es doch irgendwie über 1 Stunde geworden. Ich hoffe, du bist nicht gelangweilt davon und es hat dir was gebracht. Und mich würde es wahnsinnig freuen, wenn du kommentierst oder mir eine Nachricht schreibst und einfach mal erzählst, was so deine beruflichen Erfahrungen sind, was du gemacht hast. Ja, wie du das alles so erlebt hast, was ich jetzt gerade so erzählt habe. Was hattest du für Hindernisse zu überwinden und wo läufst du vielleicht immer wieder gegen die Wand? Mich würde es wahnsinnig interessieren, was deine Erfahrungen sind. Also bitte, bitte schreib mir. Meine Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes. Über meine Homepage findest du alle Kontaktmöglichkeiten auch nochmal. Du kannst mir auch über Instagram schreiben. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und ich versuche jetzt alle 2 Wochen eine Folge aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ich muss mich noch ein bisschen reinfinden, also hab ein bisschen Nachsicht mit mir und gib mir gerne auch Feedback zu dieser Folge, wenn du das möchtest. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn dir Still und Stark gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch mit jemandem teilst, dem er gut tun könnte. Ich freue mich über jede Rückmeldung zu dieser oder auch anderen Folgen, ob als Nachricht, Bewertung oder Kommentar. Auch persönliche Erfahrungen, Gedanken oder Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Vielleicht greife ich genau das in einer der nächsten Folgen auf. Du findest mich auf Instagram, Facebook und über meine Website. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Und vergiss nicht, sei doch mal empfindlich. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Svenja.